Ja, ich würde gern was sagen zu unserer heutigen Situation. Und für mich hat diese drei Eckpunkte, ist diese Erkrankung, Corona oder Covid-19, alle seine Variationen dazu. Dann ist das, wie wir das versuchen zu handeln. Lockdowns und Impfungen und Bestimmungen und so weiter. Und dann ist was das auslöst. Psychisch, seelisch, beziehungsmäßig, wirtschaftlich und so weiter. Und mein Anliegen jetzt ist nicht in eine Phänomenologie dieser Situation zu gehen, das wäre sicher auch fruchtbar, sondern mein Anliegen ist es gerade in einen etwas größeren Kontext zu stellen. Und dann zu schauen, ob es Werkzeuge gibt für uns. Wir sind ja in diesem Modul mit Werkzeugen unterwegs, also mit dem, was hilft uns, was können wir handeln, wie können wir unsere Wirkfähigkeit für uns und für diese Welt umsetzen. Was gibt es an Werkzeugen, wie wir mit solchen Situationen umgehen können, generell? Das Corona heißen oder was anderes? Also, erstmal der Kontext. Wenn wir zurückblicken ins vergangene Jahrhundert, 20. Jahrhundert, finden wir ab der Mitte des 20. Jahrhunderts eine deutliche Zunahme in der Literatur und der Aussagen von weisen Menschen, Frauen und Männern aus unterschiedlichen Fachrichtungen, von der Kulturanthropologie, vom Spirituellen, vom Buddhismus, von der christlichen Theologie, von der Philosophie etc., ja, von der Naturwissenschaft auch. Die beschreiben, dass wir Menschen uns in einen fulminanten, umfassenden Umbruch hineinbewegen. Und es gibt einige äußerst seriöse Leute, dazu gehört für mich Pater Hugo Enumia Lassalle, und er ist Jesuit gewesen und ist einer der ersten großen Brückenbauer zwischen japanischem Zen und christlicher Tradition und auch zwischen Ost und West. Bis ins über 90 gelehrt und hat mich sehr inspiriert. Letztlich war er und sein Buch Wohin geht der Mensch? Am Morgen einer besseren Welt die Inspiration für meine Habilitationsschrift vor Jahren, wo es ja auch um Umbruch geht. Und er ist hier in der Nähe von uns, hier in Dietfurt, ist er gestorben und hat auch das Zentrum dort aufgebaut, das Meditationszentrum. Und hat eine tiefe, von der christlichen Mystik inspirierte Art gehabt, Zen zu lehren. Er wurde gefragt, passt gut zu unserem Wochenende, er wurde gefragt von seinen christlichen Leuten, ja, warum gehst du dafür nach Japan? Meister Eckhart hat die gleichen Erfahrungen, Teresa von Avila hat die Erfahrungen, was tust du mit Zen-Ruhm? Dann sagt er, ja, die haben die gleichen Erfahrungen, aber die sagen mir nicht, wie ich da hinkomme. Und Zen und viele andere buddhistische, viele östliche Wege haben das Geniale, deshalb haben wir diese Zuwendung auch dahin, oder die Hinwendung dahin, und das Geniale, dass sie uns den Weg zeigen, wie komme ich von A nach B? Also wie kann ich diese Erfahrung, die zwar da ist, aber wie kann ich die so in mir öffnen, dass sie mir bewusst wird und lebensfruchtbar wirksam wird in mir? Und das sagen uns die christlichen Mystikerinnen und Mystiker in der Tradition äußerst selten. Ich will nicht sagen nicht, aber äußerst selten, wie ihr Weg war. Die beschreiben halt ihre Erfahrung. Gut, also das ist Lassalle und er sagt, wir befinden uns in einem Umbruch, wie er nur alle Zehntausende von Jahren vorkommt. Menschheitsgeschichte. Also ein wirklich fundamentaler Umbruch, der auch nicht auf heute und morgen und jetzt kommt das tolle Jahr 2012 und dann ist alles anders. Das ist Kugelloris, ja? Also gut gemeint, aber es greift viel zu kurz. Sondern wir werden uns, wie Williges in einem seiner letzten Interviews vor seinem Sterben gesagt hat, wir werden uns so auf 100 und vielleicht mehr Jahre einstellen müssen. Und was die uns alle bezeugen, ist, dass das, wie Umbruchssituationen halt sind, oder wir können es anders nennen, Initiation ist, dass da was untergeht. Und unsere Illusion ist immer, wenn was untergeht, kommt was Neues. Stimmt aber nicht. es geht was unter. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, das heißt nicht, dass es falsch ist. Das heißt auch nicht immer, dass es ein Chaos und eine Katastrophe sein muss, sondern es geht einfach was unter. So wie der Tag untergeht, wenn der Mond aufgeht und die Dämmerung hereinkommt. Da geht der Tag unter. Das ist keine Katastrophe in der Regel. Und der Tag war nicht böse. Der Tag war einfach der Tag und der endet dann halt abends. Das ist ein natürlicher Prozess, wie Ausatmen und Einatmen, Sommer und Winter. Ja. So, also es geht was unter und es geht unter hinein in etwas, sage ich gleich noch was zu, was wir nicht greifen können. Und deshalb haben wir das Gefühl, da ist wie eine Atempause, Kumbhaka, Atemstopp. Da ist nichts. Und dann kriegen wir, weil wir das Nichts dann anfangen zu denken, anstatt es zu spüren, dann kriegen wir Panik und versuchen, was Neues zu machen. Und das, was wir Neues machen, da wir zu dem wirklich Neuen noch keinen Zugang haben, ist eine Rekonstruktion des Alten. Und dann haben wir diese endlosen Restaurationsversuche, dass wir versuchen, auf Gedeih und Verderb, gewalttätig im Grunde gegen den Rhythmus des Lebens, das Alte wieder herzuholen, aufzupeppen, anzumalen, neue Klamotten anzuziehen und es hinzustellen, zu sagen, so, das sind deine neuen Götter. Das ist aber der alte Klimbim von gestern. Der war früher gut, aber jetzt wird es skurril, weil wir dieses Ding damit machen. Und dazu neigen wir leider, weil wir Schiss haben, uns auf dieses Nichtwissen, diese Leerheit, dass da nichts Greifbares ist, das Alte ist weg und das Neue ist noch nicht da, einzulassen. Das, wohin die Phänomene untergehen, ist aber der Urgrund, ist das schöpferische Geheimnis, aus dem alles kommt, aus dem auch das Neue geboren werden wird. Und aus dem einst das Alte auch hervorkam und in das es hinein wieder entspannt. Wohinein der endende Tag verschwindet, ist der Rhythmus von Tag und Nacht und das Geheimnis der strömenden Zeit. Und aus diesem sich Einlassen in den schöpferischen Leerraum, dieser Daseinsgeste, werden wir gleichsam ins Neue getragen. Wer entspannt sein kann mit den Geheimnissen des Untergehens und des Aufgangs, hat das Leben tief verstanden. Das ist dieses Floaten, das heißt, es ist nicht easy, aber es ist möglich. Und aus dem Urgrund, aus dem Leer, aus dem Nichtwissen, auch in uns, das ist gar nicht nur ein äußerer Prozess, es ist in uns, aus dem Nichtwissen, heißt nicht Dummheit, sondern dass wir nicht mehr das alte Wissen herholen. Aus diesem Raum des Nichtwissens, der hochintelligent ist, der reines Bewusstsein, reine Präsenz, absolute Fülle ist. Leerheit als unverstellte Fülle, als göttlicher Urgrund, als göttliches Potenzial in uns. Ja, das empfinden wir als leer, weil unser Geist nicht greifen kann. Aus diesem Urgrund kommt das Neue. Und das Neue ist völlig anders, als wir es denken. In der christlichen Mystik habt ihr auch ab einem bestimmten Punkt sprechen, die von Gott als Nichts oder von Gottheit als Nichts, als Leerheit, da berührt sich das. Das ist einfach, unsere Sprache kommt da zu Ende. Das Denken ist ein wunderbares Instrument für heute und für die Vergangenheit. Für die Zukunft ist es relativ untauglich. Also wir können natürlich planen und so weiter. Das ist okay, das meine ich nicht. Aber für das, was kommt, genau aus dem Grund, den du beschreibst, das kommt aus etwas, was wir noch nicht denken können, was sich in uns ja noch nicht manifestiert hat. Wie wollen wir es dann denken können? Und ihr erkennt ja, Meditation ist im Grunde das, in eine konkrete Erfahrung zu bringen. Du lässt das Alte los, das immer mal loslassen und entspannen und Emotionen in die Erde und dieses ganze Zeugs, so, damit Raum in dir wird, jeden Raum, Zentralraum, was wir eben gemacht haben, ist diese Leerheit, die schöpferisch ist, die brillant ist und leuchtend. Das ist im Körper erfahrbar. Das ist dieser Urgrund, aus dem kommt das Neue. Und da kommt dein Impuls, ha, ich möchte was tun. Das ist im Grunde dieser Prozess. Ja. Und das kann dauern. Das heißt, Ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir intelligent sind, stellen wir uns auf diese Wirklichkeit ein, dass wir in einer Zeit dieses Umbruchs, der kollektiven Initiation vermutlich leben. Das bezeugen uns viele Weise. Das ist keine Erfindung von Esoterikern, Verschwörern oder sonst wem. Die mopsen sich das manchmal. Aber es ist eine, sondern es ist eine tiefe Menschheitsweisheit. Und wir können sogar zurückgehen in buddhistische Prophezeiungen, die so unsere Zeit ein Stück gesehen haben, die sprechen schon auch, also ohne das überzugewichten, von einer Art dunkles Zeitalter, also wo auch manche Dinge sehr schwierig werden, um dann kollektiver zu erwachen. In der westlichen Theologie und Weltsicht würde man das, oder religionsgeschichtlich würde man das Phänomen auch Apokalyptik nennen, also die Forschung, die sich damit beschäftigt, wie solche Umbrüche passieren oder was Menschen sich dafür ausdenken, manche auch Visionen dazu haben, was geschehen könnte. Und wenn man das ein bisschen studiert oder anschaut, kriegt man mit, das sind zum Teil wuchtige Sachen, das sind Kriege, Hungersnöte, Seuchen und so weiter, also Dinge. Ich meine das jetzt ganz positiv oder für uns eher entspannend, im Sinne von nicht, dass wir das andere uns jetzt auch noch herholen, sondern dass unsere heutige Situation mit Corona, Lockdown und der Gefährdung, die da ist, dass sie durchaus im Rahmen ist. Die passt dazu, auch wenn es schwierig ist. Das kann was von diesem Umbruch haben, ohne dass das kausal ist. Das Virus hat sich nicht gedacht, Mensch, die Leute da, die haben jetzt einen großen Umbruch, jetzt vermehre ich mich mal. Ja, sondern das ist ein synchrones Geschehen, wie ein Feld, wie ein morphisches Feld, das sich öffnet und wo die Dinge gleichzeitig mit ähnlichen Themen auf verschiedenen Ebenen geschehen. Und wir spüren das ja auch in uns. Bei manchen Kindern kann man das merken, gibt Kinder, die werden völlig anders geboren, die haben einen völlig anderen Blick auf die Wirklichkeit. Also das ist Umbruchssituation. Also wir werden uns, mal nüchtern gesagt, damit arrangieren müssen. Und ich mag uns alle, auch mich, sehr davor warnen, das zu früh ins Denken konservieren zu wollen. Das ist etwas, was ihr vielleicht kennt. Und Internet ist auch voll davon. Dieses, da passiert jetzt das und ihr werdet sehen und da kommt das dann bei raus. Das ist tricky. Was interessant ist, ich habe mich in letzter Zeit, hatte ich bin dabei, mich mit sehr tiefen Erfahrungen Lehrern, Lehrerinnen und so auch zu beschäftigen und meinen eigenen Horizont auch gut zu nähren. Und eine Beschäftigung, die auch in einen Aufsatz eingeflossen ist, in ein Buch, das dann jetzt hoffentlich bald rauskommt, ist meine Beschäftigung wieder mal, habe ich schon früher getan, auch aus persönlicher Betroffenheit, mit Nahtodforschung. Nahtodforschung. Menschen, die tiefe Nahtod- oder Todes- oder Jenseits des Todes reisen. Einige haben wirklich diese Jenseits des Todes reisen, wo die klinisch eine Woche tot waren. Solche Reisen, und da gibt es eine Reihe von Nahtodreisen, nicht so viele, aber es gibt eine Reihe aus dem letzten Jahrhundert, 60er, 70er, 80er Jahren, wo diese Forschung dann auch stärker wurde, die was voraussagen von einem starken Umbruch. Und mit all dem Wuchtigen, also die ein bisschen was gesehen haben, jetzt nicht Corona, aber ja, da ist was im Busch. Ganz interessant. Und es geht aber letztlich um ein größeres Erwachen von uns als Menschheitsfamilie. Letztlich geht es darum. Und natürlich dieses, was auch LaSalle, eingangs zitierte LaSalle, sagt, es ist kein Automatismus. Ja, es liegt daran auch, dass wir mitmachen, dass wir uns einlassen. Wir können das auch versemmeln. Was tun wir, dass wir gut mitmachen? Also, was sind mögliche Werkzeuge, um mit solchen Situationen, die könnt ihr im ganz Kleinen nehmen, im Größeren eurer Biografie oder auch in diesem globalen Kontext, in dem wir uns befinden. Also, das ist nützlich, ein paar Werkzeuge zu haben, wie wir damit umgehen. Ganz viele Werkzeuge habt ihr ja schon und einige lernen wir noch dazu in diesem Jahrestraining. Und drei Werkzeuge mag ich euch heute gerade beschreiben, die ich persönlich auch wichtig finde. Und ich mag die demonstrieren oder illustrieren an einem nichtmenschlichen Lehrer, der auch in der Tradition als einer der wenigen seiner Arten gilt, also von den alten Kulturen der Erleuchtung finden kann. Und das ist der Tiger. Der Tiger gilt in asiatischen Ländern als eins der wenigen Tiere, das Erleuchtung finden kann. Und nicht ohne Grund. Eingangs dafür eine kurze Story, Anekdote von Chögyam Trungpa mit dem Tiger. Weiß nicht, ob ich euch die schon erzählt habe. Weil es das zeigt, wie der Tiger, an dem Tiger kann man es gut sehen, wie unser Umgang mit Umbruch sein könnte. Also Chögyam Trungpa, Lehrer von Reginald Ray, tibetischer Meister, war damals so Anfang 20, war aus Tibet, war durch das Training durch, war von seinen Meistern bestätigt, so, du bist Meister und du bringst es jetzt in den Westen. Und dann kamen die Chinesen und haben Tibet vereinnahmt und da Gewalt verübt und er ist geflohen über den Himalaya, über einen Weg, den er in seinem eigenen Dunkelretreat visualisieren konnte und konnte die Gruppe lebendig rausführen. Also war ziemlich abenteuerlich. Dann war er in Indien und in Indien hat er einige Jahre gelebt, auch in sehr powervollen Höhlen meditiert, in Padmasambhava-Höhlen. Und dann wollte er endlich mal einen Tiger sehen. In Indien gibt es ja Tiger. So, ein paar Jahre in Indien leben, keinen Tiger sehen, das ist ein bisschen schade. Also er wollte einen Tiger sehen. Dann hat er eine Frau kontaktiert, die sich auskannte da in der Gegend und die wusste, wo Tiger sind. Und dann ist er dahin in den Dschungel, Sumpf-Urwald, hat sich da auf seinen Platz gesetzt und hat gewartet. Der Morgen wurde zum Vormittag, der Vormittag zum Mittag, der Mittag zum Nachmittag und der Nachmittag ging dann langsam Richtung Abend. Und trotz Meditationserfahrung war seine Geduld auch da auf die Probe gestellt. Und dann irgendwann geht sein Blick in eine Richtung im Busch, im Dschungel, wo er noch nicht hingeschaut hat. Und dann sieht er dort den Kopf einer Tigerin. Und er merkt, er war die ganze Zeit da und wach. Die muss ihn den ganzen Tag beobachtet haben. Weil das hätte er gehört, wenn die da hingegangen wäre. Also den ganzen Tag hat die Tigerin ihn angeschaut und kontempliert und der große tibetische Meister hat es nicht gecheckt. Gut, dann war er zufrieden und es ging dann auch glimpflich aus. Was der Tiger kann oder die Tigerin ist, das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, diese drei Eigenschaften, die ich für wichtig halte. Der Tiger kann warten. Warten. Und ich würde es für uns übersetzen, uns entspannen in die Weite des erwachten Raumes. Das ist das, was wir heute früh auch ein Stück getan haben, was in der Meditation immer wieder uns auch gelehrt wird. Das ist das Erste. Uns entspannen in die Weite des erwachten Raumes in uns und in uns ist es ein darüber hinaus. Ja? Uns entspannen in den erwachten Zustand, können wir auch sagen. Ich sage bewusst nicht nur Weite, weil uns entspannen in die Weite, auch sag mal, Berge oder der Mond ist eine Weite, aber es ist eine physikalische Weite, es ist zu klein. Wir können nicht einfach nur weggehen oder von den Problemen weggehen. Im schlimmsten Fall wird es so ein Ausspacen. Dieses moderne Wortspiel trifft es aber ganz gut, wo wir uns in der Raumqualität verlieren, anstatt uns zu finden. Wir gehen einfach nur weg und uns ist die Welt wurscht oder irgendwie. Sondern ein erwachter Raum, heißt der Raum ist intelligent, er ist wach und ist aus unserem tiefsten Wesen wach, erwachter Raum, uns dahin entspannen, dann sehen wir das Größere. Und das war im Grunde das, weshalb ich eigentlich diesen Kontext beschrieben habe. Das ist das, was dahinter ist nochmal. In diesem erwachten Raum, im Raum des Seins, in der Schale des Göttlichen, könnten wir sagen, geschieht unser Leben, unsere Manifestation, das Universum und die Universen und das Auf- und Untergehen alles. Und das uns immer wieder entspannen in diese Weiten. Das kann der Tiger, der kann endlos warten und schlafen auch und sein oder hier einen tibetischen Lehrer anschauen, den ganzen Tag lang. Das Zweite, was der Tiger kann und was hilfreich ist, und jetzt gehe ich an den Gegenpol, dazwischen ist noch was anderes, ist, wenn der Tiger die Beute sieht, der Sprung, das trifft. Er ist auch nicht immer erfolgreich, aber wenn es ein guter, erfahrener Tiger oder Tigerin ist, ist er auf dem Punkt. Ja, er wäscht seine Beute. Das heißt, diese Eigenschaft, die wir brauchen, ist zum erwachten Raum, soweit ist die Exaktheit, die Präzision, die Genauigkeit fürs Detail. Und das ist wichtig, gerade auch in unserer heutigen Situation. Wir können auch mit der komplexen Corona-Situation nicht sagen, naja, wird schon vorbeigehen, ich gehe mal in den weiten Raum. So, sondern ich muss gucken, das, was ich liebe, das bin ich, das sind Menschen, die mir anvertraut sind, die will ich schützen. Also gucke ich, was ich tue, informiere mich, was ist richtig, was kann ich tun. Ich kann falsch liegen, aber ich habe das meine getan. Oder in jeder Arbeit, das wisst ihr, jeder Arbeit ist die Genauigkeit wichtig. Und Menschen schaffen Chaos, die nicht achtsam sind. Die ganze Achtsamkeitstradition von Thich Nhat Hanh zum Beispiel, ja, oder Mindfulness, bringt das auf den Punkt, sehr schön, dieses Achtsam, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich sitze, dann sitze ich und nicht schon immer das Nächste. Ja, ganz präzise achtsam da zu sein, das ist der Sprung des Tigers. Ich veranschauliche es am Tiger, bleibt es vielleicht ein bisschen lebendiger noch in uns. Und was der Tiger dazwischen macht, zwischen Sprung und Schlafen oder Schauen, ist durch den Dschungelstreifen. Mal schwimmen, dann kommt ein Sumpf, dann schwimmt der Tiger, ist ein guter Schwimmer, schwimmt er durch den Sumpf und dann geht er wieder, schüttelt sich und dann geht er wieder weiter. Und so geht der Menschen aus dem Weg, das macht auch Sinn, meistens, und geht so seine Wege. Und das würde ich beschreiben für uns als elastisch sein, im Flow sein. Oder das bisschen zu viel gebrauchte Wort Resilienz gehört eigentlich dahin. Aber Resilienz nimmt mal nicht in diesem Sinne, wie es vielleicht manchmal zu einseitig verwendet wird. Ich muss mich halt anpassen können an die wechselnden Launen meines Unternehmenschefs. Sondern Resilienz in diesem uralten evolutionären Sinne, dass wir fähig sind als lebende Wesen, uns den sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen, so dass wir überleben können. Also Resilienz ist eine Liebe zu deinem Leben, dass du nicht überall aneckst. Ja, und wenn Lockdowns sind, dann spiele ich halt ein bisschen Lockdown mit und wenn sie wieder zu Ende sind, dann spiele ich wieder Öffnung mit und das ist ein Stück Spiel, nicht im Sinne von, ich nehme es nicht ernst, aber im Sinne von, ich mache jetzt kein Drama draus, dass das so ist oder so. Ich kann mich dafür öffentlich hinrichten lassen, dass ich keine Maske trage. Aber ich kann meine Energie auch für was anderes investieren, was vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Also ich muss gucken, wo ich meine Energie reingeben will. Was macht wirklich Sinn? Wenn jemand meine Tochter bedroht, dann werde ich aufstehen und notfalls mich dafür umbringen lassen, um die Tochter zu schützen, als Beispiel. Aber manches muss ich vielleicht nicht durchkämpfen. Ja, und jeder entscheidet das für sich. Aber es ist diese Resilienz, diese Elastizität, mit dem Leben zu gehen. Und ich finde hier nochmal den Tiger, die Tigerin hilfreich, weil wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir so mitschwingen, dass wir unsere Kraft verlieren. Der Tiger ist ein kraftvolles Tier. Ja, er ist intelligent und macht sich aus dem Staub, wenn es ihm zu heiß wird. Und kämpft nur da, wo es drauf ankommt. Also wir sind in unserer Kraft, das ist eine Intelligenz, die wir haben, dass wir mit den sich verändernden Bedingungen flouten. Das wären drei Werkzeuge, die ich mit euch teilen mag, die ich für sehr, sehr wichtig finde in unserer heutigen Zeit, mit Corona etc., aber auch für persönliche Situationen, für biografische Situationen, für unseren Alltag, für den Umgang mit schwierigen Kindern, mit schwierigen Klienten, mit abstürzenden Internetprogrammen, immer, können wir in vielen brauchen und in der globalen Situation mit dem Blick auf die Menschheit. Diese Präzision ist die Liebe zum Detail. Auch wenn ich das überzeichne, dann komme ich in eine Ideologie. Und das Elastische ist dieses Strömen und Flauten mit dem Leben. Wenn ich nur noch das mache, dann bin ich so irgendwie nicht packbar und in einem Irgendwie. Und der weite Raum ist diese spirituelle, diese existenzielle Dimension. Aber wenn ich das andere ausblende, dann gehe ich in sowas wie so einen spirituellen Bypass. Setze ich mich in meine Höhle und auf den Berg und schaue mir das Ganze an und das berührt mich nicht sonderlich. Da bin ich nicht in der Liebe und eigentlich auch nicht im erwachten Raum, weil der ist interessiert, diese Qualität ist interessiert an uns allen, dem, was geschieht. Ja, und vielleicht können wir noch mal noch kurz zum Abschluss, mag ich noch mal das herholen, was ich eben zur Übung gesagt habe. So, wenn wir mit uns, wie jetzt hier, mit Werkzeugen an uns arbeiten, unterwegs sind, nimm die Meditation wie eine Liebeserklärung an dich selber. Und damit auch als einen Selbsterforschungsprozess. Und daraus kommen Impulse, kommt Kreativität. Ja, dann haben wir Liebe, Weisheit und Kreativität auch drin. So das, und nicht ein, ich muss mich verändern oder jetzt habe ich schon so viel gemacht, jetzt hängt das immer noch. Sondern das ist ein Abenteuer mit dir selber. Was Leidenschaftliches, was Interessiertes, was Waches mit dir. Und dann verändern sich schon die Dinge.